Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf am Montag hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf das Wochenende mit dem Turnier mit der South African Open in Südafrika in Johannesburg und natürlich mit dem QBE Shootout in Naples, Florida. Da gucken wir gleich drauf hier auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Desiree, was würdest du sagen, wenn du morgens kurz vorm Start eines Turniers in deine Garage kommst und siehst, oh, Garage ist offen, Schläger sind weg?
Das kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht on air sagen, was ich da sagen würde. Hat was mit Verdauung zu tun.
Auf jeden Fall ein ziemlich herber Schock, von dem man sich erstmal erholen muss, um dann ja auch vernünftig in ein Turnier zu starten. Dem US-Amerikaner Cody Blick ist das passiert, kurz bevor er auf der web.com Q-School in den letzten und entscheidenden Tag gehen sollte, um ja, seine Spielberechtigung für die web.com-Tour sich zu sichern. Herber Schlag, herber Verlust. Er war auch total konsterniert, flippte dann kurz aus, aber besann sich ganz schnell eines Besseren und ja, legte eine Lösung auf den Tisch, beziehungsweise suchte nach Lösung und fand sie auch relativ schnell.
Ja, das ist allerdings dann wirklich Stress pur, das kann man sich natürlich vorstellen. Er hat auf Instagram erstmal nachgefragt irgendwie, hat $5,000 geboten, wer irgendwelche Informationen über seine gestohlenen Schläger hat, und kam natürlich nichts. Und dann hat er Titleist angerufen und das Problem war halt, dass der Tour-Van schon längst die Stadt wieder verlassen hatte, und dann haben die praktisch ihre Local Representatives dann alarmiert und dann haben alle so ein bisschen zusammengeholfen. Also es war wirklich ganz, ganz lustig irgendwie. Die haben dann einen Driver und einen Threewood haben sie irgendwie doch zusammengebracht. Dann haben sie von dem Club Superintendent haben sie die 5 bis 9 Eisen geborgt. Der hat die ausgeliehen. Die waren ein paar Grad unterschiedlich natürlich zu dem, was der eigentlich braucht. Und dann haben sie aus dem Pro Shop noch ein paar Wedges raus und dann irgendein Blade Putter dann noch irgendwie. Der war aber viel schwerer und auch länger als das, was er eigentlich spielt. Also er hat wirklich mit einem Satz dann sich dahinstellen müssen, der absolut nicht dem entsprach, was er sonst so spielt. Hat eigentlich auch nur die Chance gehabt, so ein paar Bälle mit dem ganzen Equipment dann zu schlagen, bevor es dann letztendlich losging.
Und es ging dann am Ende los und es hat trotzdem funktioniert. Er hat sich also dann relativ erfolgreich mit diesem neuen, ungewohnten Equipment geschlagen, hat jetzt auf jeden Fall 8 Web.com-Tour-Starts im Jahr 2019 sich schon mal erspielt. Also, und mit der Geschichte, glaube ich, da darf er dann auch noch auf ein paar Einladungen hoffen.
Ja, also das ist natürlich also auch eine schön amerikanische Geschichte irgendwie, die, also jetzt nicht, weil das nicht einem Europäer auch passieren könnte, sondern weil die da, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu beiträgt, dass tatsächlich dann ein Turnierveranstalter sagt, hey komm, nette Geschichte, den laden wir ein, so ein Pechvogel. Und ich meine, er ist ein Pechvogel, weil ich glaube, dass also Schläger sind grundsätzlich ersetzbar und das ist ja nicht so, dass man die nicht auch nachmachen kann. Aber ein Putter ist halt wirklich was du unter Umständen nicht so leicht ersetzen kannst. Und er hat seinen seit 2010 gespielt. Ja. Das ist natürlich irgendwie einfach blöd. Aber man sieht mal wieder, was dann passiert, wenn man dann, ich meine, in dem Moment, in dem du mit so einem Set dann rausgehst, sagst du dir ja eigentlich schon, das kann ja nichts werden, weißt du? Und dann ist der Druck so ein bisschen weg und dann geht's halt doch ganz gut, weil man dann nicht so rumeiert und nicht so macht, sondern einfach irgendwie denkt, gut, okay, jetzt muss ich halt das Ding irgendwie treffen mit den Schlägern, das wird schon irgendwie klappen und man ist so ein bisschen der Schuld beraubt. Also man kann sich selber dann sagen, na mein Gott, wenn es nichts wird, ich meine, ich habe ja meine Schläger nicht. Und das ist tatsächlich so ein Klassiker, dass es dann besonders gut funktioniert und ja, also hoffen wir jetzt mal, dass er da einfach, also ich wünsche mir erstmal, dass er wieder einen Schlägersatz ist, dann zusammenkriegt, der also auch puttermäßig dann eben gut passt und kann ja eigentlich auch gucken, ob er den behält, wenn er mit dem so gut spielt.
Ja, wird er vielleicht sich dann auch überlegen. Wir sind gespannt, was er sich einfallen lässt, werden da auch mal ein kleines Auge drauf haben dann im Jahr 2019 hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Jetzt gucken wir aber auf die Aktualität und auf die South African Open, beziehungsweise zunächst auf das QBE Shootout. Und bei den Turnieren, da hatten alle ihr Equipment dann tatsächlich auch parat. Und nach einer kurzen Pause geht's auch los mit dem QBE Shootout hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
QBE Shootout in Naples, Florida, Tiburon Golf Club. Das war der Austragungsort dieses Team-Events am letzten Wochenende. Ein inoffizielles Turnier, was über 3 Runden ausgetragen wurde. Ein Teamwettbewerb von 2er Teams, Runde 1 im Scrambling ausgetragen, Runde 2 im Modified Alternate Shot und Runde 3 dann als Fourball. Und am Ende standen Patton Kizzire und Brian Harman oben auf dem Podium. Das Beste der 12 angetretenen Teams. Desiree, die beiden gewannen mit minus 30 einen Schlag vor Emiliano Grillo und Graeme McDowell und 2 Schläge vor den geteilten Dritten Bryson DeChambeau und Kevin Na, Charles Howell dem Dritten, Luke List und Charlie Hoffman und Gary Woodland. Patton Kizzire und Brian Harman, das ist so ein bisschen so eine kleine Putt- und Patterchon-Kombination.
Ja, optisch schon. Das ist, ich mache eigentlich nicht so gerne Witze über das Aussehen von Golfspielern, aber die haben ein sehr, sehr nettes Paar abgegeben, weil Kizzire ist halt wirklich ein ziemlich großer Typ und Brian Harman ist dann doch eher kleiner. Sie sind fast ein Fuß, also keine Ahnung, also ein Kopf auf jeden Fall auseinander, ungefähr 30 Zentimeter von der Größe her. Und wenn du natürlich dann ein Team-Event spielst, dann hast du halt auch einfach viele Bilder, wo du eben zusammenstehst und gerade als Patton Kizzire dann Brian Harman umarmt hat, war das halt so wirklich so ein bisschen süß. Und dazu kommt natürlich noch, dass sie ja ein ungeplantes Team letztendlich waren, weil der Patton Kizzire eigentlich gar nicht mit Brian Harman hätte starten sollen.
Genau, der wollte nämlich eigentlich, Patton Kizzire wollte eigentlich mit Davis Love III zusammen antreten, aber der zog dann nachher zurück. Kizzire suchte einen neuen Partner, fand ihn in Brian Harman und das hat ja am Ende dann auch funktioniert für Kizzire auch so gut, dass er als Debütant bei diesem Turnier dann am Ende auch zuschlagen konnte, dieses Event gewinnen konnte. Erster Debütantensieg seit Cameron Tringale 2014 oder Tringali 2014. Wir hören mal Patton Kizzire über das, was diese Kombination mit Harman dann letztlich ausgemacht hat, über Teamwork.
Oh yeah, it was we really had to weather the storm today, literally. Brian was consistent all week and was really consistent today when I needed him the most. I was a little sporadic out there, and he kept us in it there on the front nine, and then right there at the turn, we kind of caught a little mojo and made some birdies, and we really just kept playing well and both had really good eagle looks on 17, and I just happened to putt first. We both putted well all week, and I'm glad I had a partner there on the last. He was, like I said, he was there when I needed him the whole week, so it was fun.
Also er hat ihn durchgetragen letztlich zu diesem Sieg, aber das macht natürlich dann auch so eine Paarung aus bei so einem Event. Die drei waren in allen drei Runden ganz vorne mit dabei.
Die drei?
Die zwei in allen drei Runden, oh Gott, die drei lustigen zwei, genau.
Die zwei und das Mojo.
Richtig, genau, das meinte ich natürlich, hallo.
Ja, also die haben halt wirklich richtig, richtig toll gespielt, sich gut ergänzt. Ich meine, diese Ergebnisse sind natürlich immer irgendwie krass, wenn du da liest, minus 30, denkst du auch so, wow, krass, ey. Die sind ja schon mit einer 59 gleich mal los, allerdings auch nicht alleine. Das haben zum Beispiel McDowell und Grillo und auch Na und DeChambeau auch geschafft am ersten Tag. Du hast natürlich durch diese Teamkombi und durch dieses sozusagen immer das Beste raussuchen von dem gemeinsamen Spiel, um das jetzt mal sehr vage zu umschreiben, diese verschiedenen Spielformen auch, hast du halt einfach wirklich richtig niedrige Scores, die musst du da spielen. Und die haben eigentlich vom ersten Tag an da richtig, richtig gut ausgesehen. Und ich glaube halt, dass diese, also Kizzire ist ja so ein Bär, der ist ja so ein wirklich so der totale coole Typ und lässt sich eigentlich so schnell durch nichts erschüttern, offensichtlich auch nicht durch diesen Partnertausch. Und Harman hat ihn da wirklich gut ergänzen können und das ist tatsächlich dann das, worum es geht. Also es geht wirklich darum, schaffst du es mit deinem Spielpartner so ein Team zu bilden, wo der eine den anderen auffängt. Das hatten wir ja schon bei der Besprechung der Spielformen. Gerade wenn du dann eben abwechselnd spielst und dann den Ball weiterspielen musst, den dir da dein Partner da gerade irgendwo hingelegt hat, dann muss das halt wirklich funktionieren. Du musst dich auch dauernd verständigen. Du musst ja auch entscheiden, was spielen wir jetzt. Da gab es auch interessante Situationen. Einmal eine von Lexi Thompson und Toni Finau, können wir vielleicht nachher gleich drauf kommen. Und da brauchst du dann wirklich ein Verständnis und da musst du dann auch, wenn die Entscheidung getroffen ist, musst du die dann auch mittragen, selbst wenn es so ein bisschen eine kritische Entscheidung war. Und das ist einfach das, was so ein Team-Event ausmacht.
Und dann passt es natürlich auch ganz gut, dass die zwei Teampartner sich denn auch schon etwas länger kennen. Das war etwas, worauf auch Brian Harman dann auf der Pressekonferenz hinwies.
Yeah, Patton's a really easy guy to play with. We've been buddies since we were 12. So we mesh well, and like you said, we both putted really well. I think the key was that we both made a couple crucial par putts that were kind of, you know, kind of turning point parts of the round every day, and I think that's what held us over.
Und es wurde ja auch nochmal spannend auf der Schlussrunde, aber dann an der 17, da gab es das Eagle und das war dann letztlich entscheidend. Damit setzten sich die beiden dann ab vor Griot McDowell und Listenhowell.
Genau, wobei halt, also McDowell und Griot haben da halt auch wirklich was abgebrannt. Die haben zwischen 11 und 17 wirklich eine Birdie-Serie hingelegt, die sie von minus 4 für den Tag auf minus 10 für den Tag gebracht hat. Und haben damit den Druck dann schon mal irgendwie aufgebaut. Das Problem war nur, dass sie halt einfach an der 18 hätten ein Birdie spielen müssen, um zumindest ein bisschen Druck noch auszuüben auf die beiden Jungs, die dann letztendlich gewonnen haben. Und dieses Birdie ist nicht gefallen. Da war einfach die Situation so, dass Griot schon mit dem zweiten auf dem Grün lag beim Par 4. Nett, aber halt leider am anderen Ende des Grüns so ungefähr gefühlt. Und die Last war dann bei Graeme McDowell, der übrigens schon wieder Zweiter ist bei diesem Turnier. Also er hat da ein Abo drauf in letzter Zeit. Und Graeme McDowell hatte dann einen theoretisch machbaren Putt, jetzt so von der Entfernung her, hat den Birdie-Putt aber nicht verwirklichen können. Und zeitgleich war dann das Eagle von den anderen beiden auf der 17 und die mussten dann also an der 18 nicht Birdie spielen, sondern konnten ganz bequem das Paar dann nach Hause tragen. Und da war dann eigentlich das Ding entschieden. Aber es war wirklich auf den Back Nine, da wird es nochmal eng. Da waren halt einfach zeitweise 3-4 Teams an der Spitze wirklich schlaggleich. Und insofern war, Gott sei Dank, muss ich sagen, es ist ja beim Golfen immer dann langweilig, wenn schon ewig vor Schluss der Sieger feststeht. Und hier war es wirklich bis zu Loch 17 eigentlich wirklich super spannend, wer sich da jetzt durchsetzen kann.
Aber am Ende waren es dann eben Kesaja und Harman, die das Ganze für sich entschieden. War ja ein ziemlich illustres Feld letztlich am Start. 12 Teams, hatte ich ja schon gesagt. Aber wenn man diese Spieler aus diesen 12 Teams mal zusammennimmt, dann haben sie zusammen 90 Siege auf ihren jeweiligen Touren dann geholt. 80 natürlich auf der PGA-Tour und 10 sogar auf der LPGA-Tour, denn du hast es vorhin schon angesprochen, Lexi Thompson, die war ja auch mit dabei, zusammen mit Toni Finau. Die hatten im letzten Jahr ja auch schon eine Partnerschaft zusammengebildet. Und wir hören mal rein, was Lexi Thompson zu diesem Duo und auch überhaupt zur Tatsache gesagt hat, bei einem, ja, vor allem von Männern geprägten Turnier mitzuspielen.
It's very rewarding. It's a huge honor just to be invited back to this event from Greg, and it's a great event. I grew up with two older brothers, so playing with the guys, it's pretty remarkable. Just to watch their games and the shots that they can hit, it's impressive. And to play with Tony, he hits it forever off the tee and so straight. So I was just kind of learning out there, just playing my own game, but still learning at the same time.
Bisher noch gelernt, aber auf jeden Fall eine tolle Erfahrung für sie. Ja, sie hat es gesagt, sie kennt es mit ihren älteren Brüdern. Also die weiß, wie man sich mit den Männern misst und weiß auch, wie man Männer ausdrivet. Das ist ihr auch passiert. Harold Warner der Dritte zum Beispiel, der war da so ein kleines Opfer und der wurde dann auch, ist nicht nett, aber er wurde ein bisschen verspottet, auch von seinem Partner Bubba Watson.
Ja, vielen Dank, Baba. Er wird ja wahrscheinlich dann auch tagsüber gerne mal von Baba Watson ausgedreift, insofern. Ja, Lexi Thompson, wir hatten es in der Vorberichterstattung auch schon gesagt, profitiert auf jeden Fall von diesem Setup, dass sie das gewohnt ist, sich mit den Jungs zu messen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass sie dann einfach auch mal, also selbst jetzt auch noch, wenn es eben nicht im Turnier ist, dann halt auf den richtig krassen Plätzen auch mal einfach zum Herrenabschlag marschiert und die Dinger dann halt trotzdem raushaut. Dazu brauchst du ihr Setup, dazu brauchst du ihre Länge und dazu brauchst du natürlich auch so ein bisschen Mut. Das heißt nicht, dass es die anderen Damen auf der LPGA-Tour das alles überhaupt nicht könnten. Aber du musst natürlich in diesem Feld kommt eigentlich wieder Olli Kahn zum Tragen. Ne? Also du brauchst dann schon einfach die Stärke oder den Mut, dich da zu messen. Weil ich meine, Lexi Thompson schlägt vom gleichen Abschlag ab. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass die dann so wie im Amateurgolf halt zum Damentee geht. Da drive ich die Herren nämlich auch gerne aus. Sondern die hat wirklich die Herrenabschläge spielen müssen. Und das musst du rein technisch erstmal hinkriegen. Und sie hat, wie gesagt, Platzkenntnis, auch durch ihren Sieg da im Tiburon Golf Club vor ein paar Wochen. Und hat dieses Setup und das ist dann auch wirklich einfach, glaube ich, ein Riesenspaß. Also da würde ich tatsächlich, also abgesehen davon, dass ich es natürlich qualitativ überhaupt nicht könnte, aber da würde ich tatsächlich gerne mit ihr tauschen, sowieso mit Tony Finau zu spielen, der einfach, also anerkanntermaßen einer der nettesten Spieler, glaube ich, auf der Herrentour ist. Also mit dem würde, glaube ich, absolut jeder gerne eine Golfrunde spielen, ob Männlein oder Weiblein.
Da sind sich eigentlich alle einig, die man so fragt und die man hört zum Charakter von Tony Finau. Und alle wünschen ihm ja auch mal wieder einen Sieg. 2016, da hat es geklappt in Puerto Rico, seitdem aber nicht mehr. Deshalb, der ist irgendwann auch mal wieder dran. Gut, jetzt hat es auch nicht geklappt, aber bei einem inoffiziellen Turnier ist, glaube ich, die Tatsache, dass er es nicht geschafft hat, für ihn nicht so ein Grund zu trauern. Vielmehr hat er hervorgehoben, dass es eigentlich eine nette kleine Familienveranstaltung war, denn beide, Lexi Thompson und auch er, die hatten Familie letztlich an der Tasche als Caddies. Bei Tony Finau war es sein Cousin und bei Lexi Thompson, da war es der Bruder, die als Caddy mitgespielt haben, und das fand Tony Finau recht nett.
Yeah, well, they both have great energy, so I think they kept the mood light for us, and just the family atmosphere was pretty cool for both of us. I think we're both very family oriented, and so having our relatives out there with us is a lot of fun. So we enjoyed in being together again this year, and we played some good golf and had some great company.
Das ist natürlich zum Ausklang des Jahres dann auch noch mal ein richtig nettes Turnier, dann sowas auch ein bisschen entspannter mal angehen zu können.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist doch hier die Weihnachtsveranstaltung, wenn du so möchtest. Also es geht hier nicht um Weltranglistenpunkte, es geht darum, Spaß zu haben. Natürlich hast du keinen Golfer der Welt, also kein Profigolfer geht in so ein Turnier rein und sagt, es ist mir total egal, was da rauskommt. Die wollen das natürlich alle gewinnen. Also diesen Instinkt hast du immer, aber es ist jetzt einfach bei Thompson und Finau kam es jetzt in den Tönen durch. Du bist einfach total entspannt. Du bist einfach, hast da im Idealfall dann noch irgendwie Familie mit dabei, und da kannst du das dann auch cooler nehmen. Ich meine, hier geht es nicht um einen Major, hier geht es nicht um Druck, sondern das ist jetzt wirklich mal was, wo du vielleicht auch zwischendurch einfach mal ein bisschen entspannen kannst und das ein bisschen lockerer sehen kannst. Und ich wollte bei Lexi Thompson und Tony Finau noch ganz kurz was anfügen, weil ich vorhin so eine Andeutung gemacht hatte bezüglich Taktik. Das war einmal sehr interessant. Die haben beide abgeschlagen und Lexi Thompson hat einen sehr schönen Abschlag, aber jetzt natürlich nicht so lang wie Tony Finau, auf natürlich Mitte Fairway platziert, wie wir Frauen halt so spielen. Kleiner Seitenhieb. Und Tony Finau hat natürlich die deutlich längere Bombe rausgehauen, aber das Ding ist so rechts am Fairway-Rand, Schrägstrich, bisschen rough entlang gehoppelt und dann doch noch in so einen Rindenmulch oder was auch immer das genau war, rein, der dann zusätzlich auch noch als Hindernis definiert war, was ja heißt, dass du dann Schläger nicht aufsetzen darfst und so weiter, also quasi leicht erschwerte Spielbedingungen hast. Mhm. Und die beiden haben sich dann entschieden, Tony Finaus Schlag weiterzuspielen. Also es war der Modus, wo die beide dann von der Stelle weiterspielen, also es muss am Samstag gewesen sein. Und da war es dann eben so, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, und dann standen die in diesem Hindernis und in diesem Rindenmulch. Und das Ergebnis war letztendlich, um das vorwegzunehmen, dass beide wunderbar aufs Grün gespielt haben. Aber es sah schon ein bisschen tricky aus, und da war dann eben auch so ein Ding, da musst du halt zu der Entscheidung dann auch stehen. Da musst du dann halt auch sagen, Menschenskinder, jetzt hadern wir nicht mit der Tatsache, dass wir nicht Lexis Abschlag ausgewählt haben, der zwar weiter hinten ist, aber halt einfach Mitte Fairway super spielbar liegt, sondern jetzt müssen wir halt beide aus diesem blöden Rindenmulch raus. Und wie es dann halt so ist, wenn du in der Bredouille bist, erst hat Lexi gespielt und hat den Ball halt wirklich aufs Grün und echt schön Richtung Fahne getackert, und Tony Finau sollte es ihr dann nachtun und war witzigerweise knapp zu kurz und ist dann am Vorgrün ein bisschen hängen geblieben, was dann relevant war, weil die dann natürlich Lexis Ball weitergespielt haben. Aber das war so ein, also das sind so diese Momente, wo du eine Entscheidung treffen musst, wo du dann auch dann nicht hadern darfst, und wo du im Idealfall, siehe Harmon und Kizire, dann eben, wenn der eine dann irgendwie mal rechts rausspielt in Rindenmulch, dann spielt halt der, in dem Fall die andere, von dieser durchaus nicht so glücklichen Lage dann halt mal einfach an die Fahne. Also das ist dann die Teamarbeit.
Und Teamarbeit, die kam natürlich auch auf Kevin Kisner und Cameron Champ zu. Die beiden traten auch zusammen auf, hatten ja im Vorfeld des Turniers schon gesagt, das kann gut gehen, das kann aber auch richtig in die Hose gehen, weil die zwei ja ziemlich, ja, so als Pärchen eigentlich nicht so direkt zusammenpassen, diese Rede. Das kann funktionieren, kann nicht. Das haben wir am Donnerstag in der Vorschau auch gesagt. Es hat dann eher nicht funktioniert.
Ja, muss man leider so sagen, war sicher, also ich hätte durchaus damit gerechnet, dass es auch irgendwie funktioniert, dass die Top 3 spielen. Was die beiden gemacht haben, was du bei so einem Event nicht machen darfst, das klingt jetzt total blöd, aber ist halt leider so, dass es Bogies spielen oder womöglich sogar Double Bogies spielen. Also die Birdie-Anzahl hat tatsächlich nicht der entsprochen, die da die Siegerteams auf den Platz zaubern konnten, aber die hatten halt, am ersten Tag war es nur ein Bogey, da waren dann mit der 63 noch, ja, irgendwie okay bedient, wobei halt, wie gesagt, da waren halt noch mehr Birdies drin, zum Teil bei den anderen Teams. Aber am zweiten Tag haben sie sich auf den Frontline schon zwei Bogies geleistet, was halt da wirklich also dann dich völlig ans Ende des Feldes katapultiert, weil du ja immer praktisch das beste Resultat von beiden raussuchst. Und wenn das dann immer noch ein Bogey ist, dann war es halt wirklich nicht so berühmt und haben sich dann am zweiten Tag mit einem Double Bogey an der 18 vom Tag verabschiedet, waren dann schon am Ende des Feldes. Am Schlusstag haben sie dann nur ein Bogey an der 4 gespielt, aber halt auch nur zwei Bogey Frontline, drei Bogey Backline. Und wenn du dir dann anschaust, dass halt zum Beispiel Graeme McDowell und Emiliano Grillo da Birdie Serien über 6-7 Löcher spielen können, dann ist es halt einfach zu wenig. Also in dem Fall hat es tatsächlich nicht geklappt mit dem Konzept, dass du halt einen Bomber hast, den Cameron Champ, der halt das Ding wahnsinnig weit haut, aber halt dann auch gerne mal abseits der Spielbahn. Und Kevin Kisner ist eigentlich die Maschine, ja, der macht eigentlich immer irgendwie schön gerade und schön Fairway. Und das hat offensichtlich irgendwie nicht so gematcht.
Und sie wurden am Ende dann letztlich Letzte. Also das 12. Pärchen hieß Kisner und Champ. Mal gucken, wie sie es dann im nächsten Jahr angehen, wenn sie es denn in der Kombination nochmal versuchen. Aber sie werden sich vor allen Dingen natürlich auf ihre Einzelkarrieren dann weiter fokussieren. Und bei Cameron Champ, da lief das ja in dieser Saison für ihn als Neuling schon sehr, 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 sehr gut. Mal gucken, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema an der PGA Tour, werden euch weiter mit allen Infos versorgen und machen das jetzt natürlich bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, auch mit der European Tour. Und wir gucken gleich nach Südafrika.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir schauen auf die South African Open als erstes. Hosted by the City of Johannesburg im Rand Park Golf Club wurde das Turnier ausgetragen auf dem Firethorn Course und auf dem Bush Willow Course. Und am Wochenende, da ging es dann eben nur noch auf dem Firethorn Course zur Sache. Und dort hat sich Louis Oosthuizen, der Lokalmatador, am Ende ausgezeichnet, hat mit einer minus 18 und 6 Schlägen Vorsprung dieses Turnier gewonnen. 6 Schläge vor Romain Langasque aus Frankreich und den dritten Platz, den teilten sich Thomas Aiken, Bryce Easton, Charles Schwartzel und Oliver Wilson. Und für 3 der hinter Oosthuizen Platzierten gab es ja auch noch was zu gewinnen, nämlich einen Platz im Feld von The Open. Den hatte Louis Oosthuizen schon sicher, weil er nämlich ja vor wenigen Jahren The Open mal gewonnen hat. Deshalb war dieser Sieg bei der South African Open aus verschiedenen Gründen dann für Louis Oosthuizen auch am Ende sehr, ja, bemerkenswert und sehr emotional.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn selten so aufgelöst gesehen, in Anführungszeichen, also so bewegt gesehen im Interview auch hinterher. Und er hat natürlich durchaus auch gewusst, dass das jetzt auch so ein bisschen, es mag nur in großen Anführungszeichen irgendein Turnier in Südafrika sein für manche, aber das ist eben das ist die Open in Südafrika und das ist das zweitälteste Open überhaupt. Und die Kombi letztendlich von The Open, die er, ja, also in England, das Major, was er ja gewonnen hat, du hast es gerade eben schon gesagt, und eben von diesen Open in Südafrika, das haben dann letztendlich auch wieder nicht so viele Spieler geschafft. Und das wusste einfach natürlich Oosthuizen auch, dass das auf dem Spiel steht. Und das wollte er natürlich haben. Also das ist natürlich schon was, was dann sehr, sehr speziell ist und wo er sich wirklich jetzt da auch dessen rühmen kann. Und das hat er sich an diesem Sonntag dann geholt.
Das sind ja wirklich illustre Namen, die das tatsächlich geschafft haben. Ernie Els, um gleich auch mal den Ausrichter dieses Turniers letztlich zu benennen, der Gastgeber, der hat 5-mal die South African Open in seiner Karriere gewonnen, 3-mal auf der European Tour und dann eben auch The Open, ja, ich glaube auch 2-mal gewonnen, ne?
Genau.
Und Henrik Stenson hat es geschafft, Bob Charles und die weiteren Namen waren?
Gary Player und Bobby Locke, das liegt dann schon wieder ein paar Tage länger zurück, genau. Aber also die chronologisch zeitgenössische Gesellschaft mit Ernie Els und Henrik Stenson, das sind schon Namen, denen man sich da gerne anschließt und das ist einfach, du siehst es bei jedem Turnier, ob das jetzt Garcia ist, der in Spanien dann in Valderrama zum Beispiel gewinnt. Wenn du zu Hause dein Heimatturnier oder in deinem Heimatland ein sehr, sehr wichtiges Turnier spielst und gewinnst, hast du dann nochmal einen anderen Bezug. Das ist ja, es ist klar, das kennen wir auch aus anderen Sportarten natürlich. Im Sport ist der Heimvorteil ja immer ein Terminus. Ich würde es nicht immer als Vorteil bezeichnen, weil es natürlich auch eine Drucksituation ist. Und Louis Oosthuizen hat tatsächlich sich da vom Publikum in dem Fall aber tragen lassen und hat es geschafft, das nach Hause zu bringen, obwohl seine Familie jetzt nicht direkt vor Ort war. Mhm. Aber ich glaube, die Unterstützung des Publikums hat ihm da schon sehr weitergeholfen.
Louis Oosthuizen war mit 3 Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen und hat dann am Ende auch eben noch ausbauen können. Auf, ich sagte es ja vorhin schon, 6 Schläge, die er dann am Ende vor Romain Langasc ins Ziel kam. Aber es ging für Oosthuizen nicht gut los und dazu hat er auch im Siegerinterview bei den Kollegen der European Tour dann am Ende auch was gesagt.
It was a tough 4 days, you know, I felt I kept everything together up until the end there and you know, played well today. I started poorly, but really came back nicely. I mean, I just did 2 bad t-shirts on 1 and 2 and looked up and I saw everyone really struggled the first few holes except Brandon, and when I saw his name up there I knew he was going to go for it and come for me, so I needed to dial in and get the good shots going again.
Am Ende wurde es besser, aber der Start wirklich nicht gut. Loch 2 und Loch 3 jeweils Bogey. Er hat es gesagt, Brandon Grace, das war der einzige aus dem oberen Bereich des Leaderboards, der tatsächlich mit einem Birdie gestartet war. Alle anderen echt mit Problemen da an den ersten Löchern.
Ja, also vor allem an Loch 2, da hat dann Charles Wurzel zum Beispiel, der ja eigentlich nach 2 Tagen in Führung lag, gleich mal ein Double Bogey gespielt. Auch Bryce Easton, der ja auch auf einem geteilten 3. Platz gelandet ist, hat da ein Bogey gespielt. Brandon Grace übrigens dann auch. Er hat nur dieses Bogey auf der 2 mit 2 Birdies ummantelt auf 1 und auf 3. Also es war tatsächlich ein zäher Beginn und auch wenn du noch weiter runter gehst, also es ist im Prinzip, also außer Brandon Grace sehe ich da jetzt gerade längere Zeit im Leaderboard, ich sehe überhaupt niemanden, der auf der 1 Birdie gespielt hat.
Doch ganz hier, unten.
Also ganz weit unten kommen da mal welche. Aber also prinzipiell war der Start ein bisschen zäh in die Schlussrunde für die meisten und speziell die ersten 3 Löcher waren da wirklich schwierig zu spielen. Und gut, aber man muss auch sagen, Louis Oosthuizen ist jetzt natürlich auch ein erfahrener Spieler und kann sich davon dann letztendlich auch wieder erholen. Also mit 2 Bogies zu Beginn der Schlussrunde ist jetzt das Turnier noch nicht weg. Das Birdie an der 4, was er dann gespielt hat, war natürlich wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann lief es ja nur auch wirklich wie Butter auf den Front 9. Und ja. Dann hat er sich da auch wirklich, dann hat er eigentlich die anderen auch nicht mehr rankommen lassen. Und Romain Langasc, der ist übrigens mit dem 2. Platz, glaube ich, sein bestes Ergebnis gespielt hat bisher. Also da ist nicht nur die Open-Qualifikation toll, sondern auch überhaupt das Ergebnis erstmal. Hat dann ja auch nicht ganz in dieser Anzahl dann noch mithalten können. Der hat zwar insgesamt ein besseres Tagesergebnis gespielt als Louis Oosthuizen, aber war natürlich deutlich weiter hinten. Insofern hat er sich da nicht mehr weiter ranrobben können. Und ja, Oosthuizen hat dann also zum Schluss hin wirklich ganz gemütlich zu Ende spielen können. Und da ist auch das Bogey auf der 17 dann irrelevant, weil der Vorsprung so groß war. Also das war eigentlich klar, dass das normalerweise nicht mehr irgendwie in Gefahr geraten sollte.
Langask aber immerhin 18 Plätze nochmal gut gemacht, nach vorne gesprungen durch diese Leistung am letzten Tag, durch seine 66. Aber zu Oosthuizen nochmal, du hast es gesagt, er ist ein erfahrener Mann, hat ja Majors gewonnen. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, nur er hat eben auch seit 2,5 Jahren nicht mehr gewonnen. Hat er auch selber gesagt, na, das fühlte sich an wie, it felt like ages, hat er gesagt, also wie Ewigkeiten, ewige Jahre. Da kann man natürlich dann auch mal so ein bisschen ins Zweifeln kommen. Das haben ja einige dann schon gehabt, dass sie dann eben auch an den Erfolg, an den wiederkehrenden Erfolg gar nicht mehr so richtig glauben. Aber das Beispiel aus diesem Jahr 2018 hat ja gezeigt, es gibt doch einige, die dann auch nach langer Durchstrecke wieder zurückkommen. Tiger Woods, der prominenteste vielleicht, Phil Mickelson hat es ja auch geschafft, Charles Howell der Dritte, Mac Kutcher, Lee Westwood, auch jemand, der dann ja auch diese Dürre wieder durchbrochen hat, Danny Willett, auch ein sehr bekanntes Beispiel aus den letzten Wochen und jetzt eben Oosthuizen, also 2018 irgendwo das Jahr der alten Säcke, die es doch noch können.
Böse formuliert, aber durchaus mit einem richtigen Inhalt. Ja, für mich tatsächlich das überraschendste Comeback, vielleicht sogar das von Danny Willett, ja. Der mit dem grünen Jackett doch sehr, sehr tief gefallen ist. Aber du hast ja die Namen schon aufgezählt, dem ist nichts hinzuzufügen. Und das ist glaube ich, auch wichtig. Das bin ich gerade irgendwie, weil wir auch gerade in Südafrika sind, bin ich gerade so bei König der Löwen und ewiger Kreislauf der Natur. Und wie auch immer, der ewige Kreislauf im Golf besteht eben auch darin, dass wir auf der einen Seite, und das haben wir sehr, sehr oft, dass wir davon berichten, dass unglaublich viele First-Time-Winners da unterwegs sind und dass die Jugendlichen durchstarten und so Leute wie Cameron Champ dann sich den ersten Turniersieg holen oder auch dann Kitayama sich dann da gleich in den ersten Turnieren einen Turniersieg holt auf der European Tour, Champ natürlich auf der PGA Tour. Und das ist ja immer auch total aufregend auf der einen Seite, wenn dann wirklich junges Gemüse, sag ich jetzt mal despektierlich, nachkommt und tolle Leistungen bringt und mit den Alten mithalten kann und mit den auch nicht so Alten mithalten kann. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ganz wichtig, gerade im Golfsport, den du ja nicht nur ausübst von 20 bis 28, sondern wo du mit 40 und über 40 ja auch noch absolut wettbewerbsfähig sein kannst, je nach Form. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass es da immer wieder eben den Fall gibt, dass wir da ein paar nicht mehr ganz so junge Kollegen haben, die es einfach schaffen, lange Durststrecken dann zu überwinden, weil das ja auch, also ganz ehrlich, auch gerade das Comeback von Danny Willett, das gibt ja auch den Kollegen Mut. Also du kannst dich ja nicht nur, also du musst dich nicht immer nur an eigenen Leistungen hochziehen oder pushen, du kannst ja auch mal über den Tellerrand rausgucken und dir denken, meine Güte, die haben es auch geschafft, vielleicht kriege ich das auch hin. Also ich denke einfach, dass sich da andere Kollegen, die in einer ähnlichen Situation sind, da sehr, sehr gerne ein Beispiel dran nehmen. Und du musst ja dann auch einfach anerkennen, dass die Jungs, wenn sie dann da wirklich durchstarten, tun sie das ja dann auch mit fantastischem Golf. Also es ist ja dann einfach wirklich berechtigt. Und Oosthuizen hat wirklich, wirklich tolles Golf gezeigt an diesem Wochenende. Hat da den Platz wirklich auch genau erfasst, also im Sinne von gut lesen können, einfach strategisch gut gespielt, und das macht dann Spaß zuzugucken, und es ist echt völlig wurscht, ob die Jungs 20 oder 40 sind oder theoretisch auch noch älter. Die sind dann einfach in ihrer Zone sozusagen, und Oosthuizen gönne ich das sehr, weil das einfach ein sympathischer Spieler ist, und es war tatsächlich, also du hast es ja völlig richtig aufgehängt, es war jetzt tatsächlich eine lange Strecke, wo er nicht so wirklich was gerissen hat. In letzter Zeit kam er jetzt wieder. Also er war jetzt eigentlich wieder so ein bisschen auf dem Tableau, hat auch in Malaysia schon eine Top-5-Platzierung gehabt, hat dann bei der Netbank auch in Südafrika eben einen dritten Platz gemacht. Also Tendenz war jetzt, also 5-3-1 ist natürlich, das ist ja mathematisch auch noch wunderbar angelegt. aber also, das, wie gesagt, das hat er sich mit sehr, sehr, sehr schönem Golf verdient und freut mich für ihn, dass er da auch speziell das Heimturnier gewinnen konnte.
Absolut. Und wenn er gewinnt, dann gewinnt er zu 50% dann auch auf der European Tour dann in Südafrika. 4 seiner mittlerweile 8 Turniersiege im Heimatland eingefahren. Und weil ich vorhin sagte, Alter, sagt, er ist erst 36. Also so alt ist er nicht, aber eben schon ewig dabei. Gefühlt schon ewig dabei und eben gefühlt schon so viel gewonnen, dass man ihn dann auch schon leicht mal ein bisschen älter macht, als er tatsächlich ist. Also gegen uns ist er ein junger Hüpfer.
Ja. Schön, dass wir auch nochmal drüber gesprochen haben.
Aber der Louis Oosthuizen, also wieder Turniersieger im eigenen Land und damit eben auch dieses wichtige Turnier für Südafrikaner. Dann am Ende erfolgreich bestritten Ernie Els, der fünffache Sieger, übrigens geteilter 15. und der von uns vorhin schon angesprochene Herr Lock, der hat das ganze Turnier 9-mal gewonnen. Das war in den 30er Jahren, unter anderem als Teenager damals, dass er sich da in Szene setzen konnte. Gucken wir auf den zweiten, Roman Langask, die Serie. Du hast gesagt, beste Platzierung überhaupt. Auch einer, den wir vielleicht im nächsten Jahr dann mal richtig nochmal unter die Lupe nehmen müssen. Der hat ja immer schon mal angedeutet, was er kann. So der richtige Durchbruch, der fehlte noch.
Genauso würde ich das auch runterbrechen. Also ich glaube, dass ihm diese Platzierung jetzt da wirklich deutlichen Schub auch noch mal gibt oder geben kann. Der ist jetzt 2016 Pro geworden, musste jetzt, hat auf der Challenge Tour natürlich gewonnen, hat auf der European Tour jetzt einfach dann jetzt auch einen richtig guten Start hingelegt und ich denke, dass er wirklich da jetzt dranbleiben muss und wirklich diesen Move mitnehmen muss. Und das ist einfach ja auch ein Typ, der ist so ein bisschen auch so, war ja auch schon mit Victor Dubuisson dann mal im Flight und hat da wirklich, das sind die Franzosen, die eigentlich wirklich cool sind und gutes Golf spielen. Und das könnte bei ihm jetzt schon wirklich, also im Race to Dubai liegt er jetzt natürlich sehr, sehr gut mit dieser Platzierung. Der ist natürlich weltranglistentechnisch jetzt nicht so weit oben unterwegs. Da ist er im Moment noch auf 361 geführt. Aber ich würde sagen, die Tendenz zeigt nach oben. Kommt, wie gesagt, von der Challenge Tour jetzt dann wieder nach oben. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie er da jetzt den Schwung weiternimmt und auch über die Winterpause letztendlich rettet. Aber ich denke, das schadet nicht, ihm ein Auge zu widmen.
Nee, vor allen Dingen, weil er sich mit diesem zweiten Platz ja auch einen Startplatz bei The Open erspielt hat. Das muss man dann auch nochmal dazu sagen. Drei Plätze wurden ja verlost, sozusagen bei der South African Open. Drei Spieler aus den Top 10 dürfen sich darüber freuen, eben einen Platz bei The Open in diesem Jahr im Royal Portrush zu bekommen. Ja, und Langask ist derjenige, der es als erster dann geschafft hat, hinter Oosthuizen, der ja als Titel oder als ehemaliger Titelträger ohnehin qualifiziert ist. Und das ist ja auch ein schöner Erfolg. Und die weiteren Spieler, die es geschafft haben, die sind auf Platz 3 co-positioniert. Charles Schwartzel und Oliver Wilson, die kriegen aus diesem Viererpack, der da auf Platz 3 liegt, dieses Ticket für The Open, weil sie in der Weltrangliste einfach am besten stehen von den Vieren.
Genau, und das richtet sich danach, ist dann natürlich bitter für die anderen beiden, aber es ist jetzt ja nun tatsächlich auch noch ein bisschen hin, da gibt es noch andere Möglichkeiten und andere Chancen der Qualifikation, aber speziell für Charles Schwartzel ist es natürlich, es ist ja ein alter Bekannter bei den Open natürlich, Masters Champion Oliver Wilson wird sich sehr drüber freuen und die beiden anderen, ja, wie gesagt, gibt noch andere Gelegenheiten. Die haben da natürlich jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Tagesergebnis gespielt. Bryce Easton ja mit einer -5 und Thomas Aiken mit einer -4, ebenso wie Oliver Wilson. Charles Schwartzel hingegen, wenn man jetzt, also abgesehen von der Open-Qualifikation, über die er sich freuen wird, wird er sich sicher nicht drüber freuen, dass er dann das Wochenende aus seiner Sicht und mit seinem Potenzial doch ziemlich verschlafen hat. Okay. Was heißt verschlafen? Also einfach nicht gut genug gespielt hat. Mit zweimal einer 72, wenn du guckst, dass der am Freitag noch eine 63 raushauen konnte, also ist das so ein bisschen nachgelassen, wenn das dann zu Platz 3 führt, ist es ja schön, aber also Charles Schwartzel kann das tatsächlich noch besser machen, ist aber eben auch jetzt so ein bisschen in einer Phase, wo es nicht immer ganz perfekt läuft, der kommt immer mal wieder nach oben und man denkt dann so, okay, Schwartzel ist wieder da, aber es hat jetzt nicht so einen richtigen langanhaltenden Plateau-Effekt sozusagen gehabt, dass er mal wirklich längere Zeit richtig gut dabei war. Hat immer wieder ein paar Rückschläge und ich würde diese Samstag- und Sonntagrunde im Prinzip zu diesen Rückschlägen zählen. Also ja, wie gesagt, nett, dritter Platz, alles gut, aber das hätte noch weiter nach oben gehen können, deutlich.
Man muss vor allen Dingen nur mal auf die Zahlen der Schlussrunde gucken, also Double Bogey an der 2 und an der 13. Das ist natürlich dann auch schon zweimal auf der Runde, sich sowas zu fangen, nicht besonders gut. Drei Birdies, okay, die machen das Ganze dann wieder halbwegs erträglich, aber unterm Strich bleibt dann eben doch diese 72 da stehen für Charles Schwartzel. Also von daher mal gucken, wie er sich im weiteren Saisonverlauf dann schlagen wird. Gucken wir auch auf die Deutschen. Und da waren ja einige am Start. 5 nämlich und 3 haben es immerhin dann auch ins Wochenende geschafft. Über die sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
South African Open, hosted by the City of Johannesburg. Wir blicken drauf hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen zunächst auf den bestplatzierten Deutschen im Ranking, nämlich auf dem geteilten 24. Platz Bernd Ritthammer. Der hatte 3 Runden unter 70 hingelegt, mit einer 67 gestartet, dann zweimal 69 am Freitag und Samstag gespielt. Und da klang er dann noch sehr hoffnungsvoll im Interview bei den Kollegen der European Tour, dass das eine wirklich sehr gute Platzierung für ihn werden könnte, weil er nämlich aus einem besonderen Erlebnis im letzten Jahr, in der letzten Saison, muss man sagen, einige Lehren gezogen hat. Wir hören mal rein.
Ich habe ein Turnier in Valderrama gespielt im Oktober, Open de Andalucía, und da hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Da habe ich auf den letzten 9 Loch 7 übergespielt von der Finalrunde. Und das war der Auslöser für viele Sachen, für viele Veränderungen in meinem, vor allem in meinem mentalen Spiel. Ich bewege mich anders auf dem Golfplatz, ich denke anders, versuche mich da zu verbessern in dem Bereich, und es hat ja seit der Q-School sehr, sehr große Früchte getragen, und es geht jetzt weiter, und es freut mich, dass natürlich meine Lösungen oder meine Verbesserungen sich sofort auch im Score zeigen.
Auf den ersten 3 Runden, ja, Desiree, aber auf der Schlussrunde dann wieder nicht gut. Es war keine plus 7 auf den letzten 9, aber 2 Bogies, ansonsten Pars. Solide, aber leider dann doch wieder so ein kleiner Rückschlag, oder wie würdest du es einschätzen?
Es ist schon also einfach unter den Möglichkeiten geblieben, weil Bernd Ritthammer hat einfach an den ersten 3 Tagen gezeigt, dass er den Platz besser spielen kann, und ja, jetzt auch mal so, also eine plus 2 wäre, finde ich, sogar noch weniger schlimm, wenn er ein bisschen mehr Bewegung noch gehabt hätte in Richtung Birdies. Also wenn du halt einfach kein einziges Birdie spielen kannst auf so einer Schlussrunde, auf einem Platz, der jetzt nicht einfach ist, aber der es schon möglich macht. Also ich sehe jetzt kaum Kollegen um ihn rum, die nicht wenigstens irgendwo mal irgendein Birdie gespielt haben. Und ich glaube, das ist zwar, also auf der einen Seite, vielleicht ist es auch so ein Zwischenschritt, da können wir jetzt trotz dieses O-Tons ja nicht in seinen Kopf reingucken, aber es ist schon sehr auf Sicherheit natürlich dann auch gespielt. Vielleicht wollte er auch einfach vermeiden, dass er eben durch Risikostrategie dann sich da noch mehr Bogies fängt oder mal ein Double-Bogie oder so. Das hätte dann, wenn es so angelegt gewesen wäre, funktioniert. Aber es ist, also wie gesagt, mir fehlen da die Birdies, und ich gehe von aus, dass sie ihm auch fehlen. Trotzdem ist jetzt ein geteilter 24. Platz. Ja, es ist so mittel, ne? Also es ist okay für ihn, aber wenn du halt siehst, ich meine, der hat schon alleine an den ersten 2 Tagen hat es geschafft, 3 Igel überhaupt zu spielen. Und also die Fähigkeit musst du erstmal haben. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass der Platz jetzt auch nicht unbedingt so kurz ist. Also ich meine, 2 von den Igels hat er zugegebenermaßen auf dem Bush Willow gespielt, der kürzere Platz ist, wo es noch ein bisschen mehr Möglichkeiten dafür gibt. Aber er hat es auch am ersten Tag auf dem Firethorn geschafft, dann der 14 zum Beispiel den Igel zu spielen. Und dagegen ist dann halt ein Paar in der Schlussrunde, ja, ist dann halt nicht so spektakulär. Trotzdem hat er jetzt tatsächlich von unseren deutschen Spielern da den besten Platz noch erwischt mit diesem geteilten 24. Also es ist auf jeden Fall eine Gratulation wert. Aber ich glaube, dass er da auf jeden Fall noch weitermachen muss und weitermachen wird. Und sich so ein bisschen einfach in diesen Move reinspielen muss, dass die Schlusstage, dass er da wirklich trotzdem angreifen kann, dass er dann auch nicht zu sehr mit angezogener Handbremse fährt. Und dann wird, glaube ich, da auch das ein oder andere Birdie kommen, und dann landet er halt auch weiter vorne, weil so ist es zu verhalten.
Ganz gut gestartet war Max Schmidt auch in dieses Turnier. Der hat in der letzten Woche auf Mauritius mit einer Platzierung in den Top 10 für Aufsehen gesorgt, bei seinem ersten richtigen Start in seiner Rookie-Saison. Und er schickte sich dann auch an, in Südafrika auf der ersten oder nach der ersten Runde schon wieder so gut zu abzuschneiden wie auf Mauritius. Am Ende war es nach der ersten Runde eine 66. Wir haben am Freitag drüber gesprochen, ja auch seinen O-Ton von den Kollegen der European Tour da gehört. Da war er sehr zuversichtlich. Die letzten drei Tage des Turniers, die verliefen dann aber nicht mehr so gut, wie das zumindest angefangen hatte. Eine 72 am Freitag, dann zwei 71er am Sonntag. Und wenn wir mal auf die Sonntagsrunde gucken, dann standen da nach den ersten drei Löchern auch zwei Bogies auf der Karte.
Ja, das hat der Louis Oosthuizen nachgemacht, wobei er es ihm sicher vorgemacht hat, weil er früher gestartet ist. Hat dann zwei Birdies hinterher gespielt, was fantastisch ist. Das ist natürlich toll, wenn du das gleich wieder ausgleichen kannst. Aber dann ist irgendwie der Ritthammer-Effekt auf ihn übergesprungen und er hat dann wirklich nur noch, und ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber es ist natürlich quasi solide. Also keinen Ausschlag nach unten, aber er hat nur noch Par gespielt bis zu Loch 18 hin. Da ist gar nichts mehr passiert, kein einziges Birdie auf dem Back 9. Und ich meine, er hat an den Tagen davor, da hat er sich zwar viele Bogies auch geleistet, die dann diese Ergebnisse letztendlich verursacht haben, die du gesagt hast, also plus 1 und Par eben, auch am Freitag und am Samstag. Aber ja, also es ist tatsächlich schade, dass er da am Sonntag auch so auf der Schlussrunde dann nicht noch ein bisschen mehr Gas geben konnte. Und was halt vielleicht auch schwieriges für einen Spieler. Das ist ihm am Freitag passiert. Diese Plus-1-Runde, die ist durchaus sehr bunt, was die Scorekarte anbelangt. Da ist auf der Front 9 im Prinzip wieder dasselbe. Auch zwei Bogies, zwei Birdies. Also es kommt auf Even Par raus. Das ist soweit okay. Auf der Back 9 hat er drei Birdies gespielt und einen Eagle an dem bekannten Loch 14, wo ja immer wieder mal ein Eagle gefallen ist bei verschiedenen Spielern. Ist da also innerhalb von vier Löchern tatsächlich mal irgendwie fünf Schläge runter. Also hat sich verbessert. Davor mal ein Bogey, okay, das wäre auch völlig egal, das wäre alles super gewesen. Und dann hat er am Loch 17 am Freitag an einem Par-3-Loch eine 8 gespielt.
Quintuppel-Bogey heißt das.
Ja, ja, da gehen einem schon die Begriffe fast aus. Das gibt es natürlich, den Begriff, aber das ist schon nicht mal mehr ein Doppelpar. Doppelpar bei Par-3 wäre ja noch fantastisch dann im Vergleich. Also, und ich glaube, dass diese Plus 5 an einem Loch, die machen dir ja das komplette Ergebnis von Loch 12 bis 15, was er da vorgeliefert hat, worüber ich gesprochen hatte, drei Birdies, ein Eagle, einfach mal mit einem Schlag wieder zunichte. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Knacks, den er noch so ein bisschen verdauen muss. Also das ist dann, ich meine, dafür hat er sich dann am Samstag sehr bewegt geschlagen. Bei ihm ist auch auffallend, dass Max Schmidt tatsächlich diese erste Runde, die Minus-5er-Runde, auch mit dem Eagle eben auf dem Bush Willow Course gespielt hat, der einfach eine andere Platzcharakteristik hat als der Firethorn. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, dass er immer weniger zurechtgekommen ist auf dem Firethorn. Er hat dann nie wieder eine 8 gespielt auf dem Loch 17, auf dem berüchtigten. Aber ja, ich glaube, das ist einfach, also ich würde immer noch sagen, dass, also trotz des Cut-Schaffens, weil er ja sehr, sehr gut platziert war nach Tag 1, hat ihn diese 8 an diesem Par 3 an der 17 und am zweiten Tag, glaube ich, echt reingerissen. Und dann ist es halt echt für so einen jungen Spieler vielleicht noch schwieriger, sich da wieder nach oben zu kämpfen. Und ja, insofern, also das würde ich jetzt mal so einfach so stehen lassen. Ja. Er ist da sicher insgesamt wahrscheinlich gar nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Aber er hat da gut gekämpft. Und ich glaube auch einfach, dass da am Sonntag dann so ein bisschen der Sprit alle war.
Rechne mal die 5 drauf, dann wäre er wieder in den Top 10. Aber gut, das ist jetzt sehr viel Konjunktiv dabei. Auf jeden Fall wird er auch an solchen Situationen natürlich wachsen. Weil das sind ja Situationen, die du als Golfer dann erst so richtig erlebst, wenn du dann auch wirklich auf höchstem Level operierst. Und wie du dann daraus deine Schlüsse ziehst, das ist dann eben auch wichtig und determiniert dann letztlich auch, was dann in der Karriere noch kommen kann. Und Max Schmidt, der ist auf jeden Fall hochveranlagt, hat großes Talent. Wenn dann der Kopf entsprechend mitspielt, kann da noch einiges kommen. Apropos Kopf, Alexander Knappe, über den müssen wir auch sprechen. Der hat eine sehr bunte Scorekarte am Schlusstag.
Ach was, hat er doch sonst nie.
Im Grunde ist sie jetzt im ganzen Turnier sehr bunt, kann man wirklich so sagen. Ja. Vor allen Dingen sehr viel Gelb, das ist natürlich auch was Feines. Rechne mal die Gesamtzahl der Eagles zusammen.
Ja, das ist halt, also weißt du, ganz ehrlich, ich gucke mir Alexander Knappe wahnsinnig gerne an, weil der einfach, das ist, fürs Auge ist es immer was, weil er halt spektakulär spielt. Der ist wahnsinnig risikoveranlagt. Sonst spielst du auch nicht, ich meine, guck, das ist an am ersten Tag zwei Eagle, da hat er auf dem Bush Willow gespielt, am zweiten Tag hat er Firethorn gespielt, also den vermeintlich schweren Platz und längeren Platz und hat drei Eagle gespielt am zweiten Tag. Ich meine, hallo, also das müssen wir jetzt wirklich alle Scorekarten durchscrollen, ich behaupte jetzt einfach mal, das hat sonst wahrscheinlich keiner geschafft. Nee. Am Schlusstag auch nochmal ein Eagle auf der 4. Du hast halt bei ihm auch relativ viel Blau, das heißt, er hat immer wieder Bogies dazwischen gestreut, die ziehen natürlich das Ergebnis dann runter. Und du hast tatsächlich auch am Schlusstag eben so ein bisschen von allem was dabei. Du hast 2 Birdies, 2 Bogies, gleicht sich aus, alles prima. Du hast einen Eagle, hey, fantastisch. Und dann hast du halt auch wieder Double Bogey an der 7, was dann halt im Endeffekt zu einer Even-Paar-Runde führt, obwohl du da zwischenzeitlich richtig tolles Golf gezeigt hast. Bei Alexander Knappe ist es, ja, müsste man im Prinzip sagen, er muss ein bisschen vielleicht das Risiko besser dosieren. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, nicht möglich. Der spielt halt so und ich finde das auch irgendwie gut. Und das führt aber halt auch dazu, dass du dann immer wieder dir die Ergebnisse mit ein paar Bogies, die möglicherweise mit einer etwas defensiveren Strategie vermeidbar gewesen wären, indem du die einfach dazwischen schiebst. Also ja, er hat sich dann am Schlusstag ja mit der Paarrunde sogar noch ein bisschen nach oben verbessern können, ist mit dem geteilten 59. Platz für die, wie soll ich sagen, für die Peaks, die er zwischendurch hatte mit diesen Eagles, also dass er sowas spielen kann und so viele spielen kann, ist es natürlich dann sozusagen im Vergleich zu schlecht. Oder sind einfach noch zu viele Sachen dabei. Hat auch zum Beispiel, bei ihm war halt auch so ein wirklich schlechtes Ergebnis am ersten Tag schon auf der 16 auf dem Busch Willow Course. Da hat er nämlich tatsächlich ein Doppelpaar gespielt, nämlich eine 8 an einem Paar 4. Und da ist es aber eben, und das finde ich halt dann immer fantastisch, weil sowas beeindruckt mich dann, auch wenn die Scorekarte rein rechnerisch nicht besonders ist, so unterm Strich. Aber er hat halt diesem Quadruple-Bogey auf der 16 dann das Eagle an der 17 folgen lassen. Mhm. Und das ist dann halt einfach guter Sport. Sowas finde ich gut. Und insofern, ich hoffe auf der einen Seite, dass sich das sein risikofreundliches Gemüt bewahrt. Auf der anderen Seite muss er halt jetzt im Laufe der Saison einfach dran arbeiten, dass er so ein paar Sachen noch ausmerzen kann, die zu diesen vielen Bogies führen. Und dann ist der natürlich, also das, wie gesagt, ich finde es, obwohl es jetzt ergebnismäßig wirklich schlecht ist, finde ich es trotzdem irgendwie verheißungsvoll, wenn ich Potenzial sehe, wenn ich sehe, die Jungs sind in der Lage, so zumindest jetzt mal auf ausgewählten Löchern den Platz aber auch wirklich zu zerlegen. Und da eben, also mal bei einem, was weiß ich, bei einem Paar 5 natürlich dann die Eagle-Chance zu haben, also sprich locker mit dem zweiten auf dem Grün zu sein, da brauchst du natürlich auch eine entsprechende Länge, die er dann hat. Und aber das führt halt auf der anderen Seite auch immer wieder dazu, dass du halt an anderen Löchern, wo die anderen vielleicht das Paar noch irgendwie relativ sauber retten oder eben defensiver angehen, dann halt mit irgendwelchen Bogies dann konfrontiert bist, die dir dann den Score ein bisschen versauen. Aber insgesamt würde ich sagen, Alexander Knappe, ja, go on, komm, also das wird schon.
3.543 Euro hat es dann immerhin auch für diesen 59. Platz gegeben und man weiß ja auch für die Tourkarte, da zählt am Ende jeder Euro und von denen hat Marcel Siem jetzt in der aktuell laufenden neuen Saison leider noch keiner eingesammelt, denn der ist auch wieder am Cut gescheitert, genauso wie Marcel Schneider. Aber lass uns noch auf Marcel Siems Scorekarte gucken. Der hat am Donnerstag den Busch Willow Course gespielt und weil du sagtest, die können den Platz auch mal zerlegen. Er hat den Kurs relativ zerlegt. Er hat eine minus 5 gespielt. Mit einer 66 kam er ins Clubhaus. 2 Bogies, gut, die sind bei Marcel Siem immer drin, aber eben auch 7 Birdies, die da gefallen sind. Ja, 7 Birdies sind gefallen. Und am zweiten Tag dann auf dem Firethorn-Kurs, dem schwierigeren Kurs, da gab es dann nur noch 1 Birdie, aber eine ja, völlig verhagelte Hinrunde sozusagen. Die ersten 9, 3 Bogies und auf der Schlussrunde, auf den letzten 9 gab es auch nochmal 2.
Ja, das ist halt irgendwie, also er war am ersten Tag sehr optimistisch, hat auch auf Facebook geschrieben, dass er sich auch von den 2 Bogies jeweils praktisch nicht runterziehen hat lassen. Bei ihm ist ja ein erwiesenermaßen bekanntes Problem, dass er dann sehr emotional reagiert und sich dann aufregt, wenn er ein Bogey spielt und damit dann aber also sich nicht positiv pusht, sondern sich eher runterzieht. Und das hat er jetzt offensichtlich ja auch als sozusagen als Mentalaufgabe mitgenommen, dass er das nicht tun sollte. Und da war er nach dem ersten Tag auch sehr zufrieden. Hat aber am zweiten Tag leider mit dem Kurs irgendwie nichts anfangen können, offensichtlich. Also das sind jetzt schon also 5 Bogies in Serie und dann ein einziges Birdie. Das ist auch für Marcel Siem zu wenig. Also die plus 4 ist dann schon bitter und hat ihn dann eben aus dem Cut raus katapultiert. Und insofern muss er einfach beim nächsten Mal jetzt wieder angreifen. Er muss das Ergebnis der ersten Runde als positiv mitnehmen. Und ja, meine Güte, die zweite Runde kannst du einfach abhaken.
Und dann besser machen beim nächsten Mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und werden euch natürlich auch über das Geschehen auf der European Tour weiterhin auf dem Laufenden halten. Hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Aber das war es immer noch nicht mit der European Tour. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über einige sehr bemerkenswerte Spieler bei diesem Turnier, bei der South African Open. Und das machen wir gleich hier mit Malte Asmus und Desiree Wolf bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir blicken noch auf einige bemerkenswerte Spieler auf den vier Runden bei der South African Open. Und da müssen wir vor allen Dingen auf den Mann aus Sambia gucken, auf Madalizo Mutia. Der war mit einer Einladung in das Turnier gegangen und hat bis zum Schlussloch noch die Möglichkeit gehabt, tatsächlich sich einen Platz für The Open zu erspielen. Dazu hätte er allerdings eine Minus 11 gebraucht, um sich tatsächlich dieses begehrte Ticket für seinen allerersten Major-Start zu sichern. Am Ende hat es nicht ganz geklappt, denn der Mann aus Sambia, der spielte dann an der 18 nicht das erhoffte Eagle, was er gebraucht hätte, um diesen Score dann tatsächlich noch zu kriegen, oder das Birdie hätte sogar gereicht, sondern hat leider einen Bogey gespielt.
Ja, genau, ist aber trotzdem, finde ich, wichtig, dass wir ihn erwähnen. Hatte auch tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Unterstützung des Publikums. Ich meine, ist jetzt natürlich nicht aus Südafrika, aber offensichtlich aus der Nachbarschaft und wenn man jetzt Afrika mal groß sieht. Und ist jetzt uns ja wirklich nicht bekannt gewesen vorher, also mir zumindest. Und hat über Tage hinweg wirklich tolles Golf gespielt, hat mit der 63 am ersten Tag natürlich wirklich klasse angefangen. Dann die 68 am zweiten Tag, da hat er dann sogar den Bushwillow Course, den vermeintlich einfacheren, gehabt. Also der erste Tag war wirklich schon auf dem Firethorn und deswegen wirklich bemerkenswert. Und hat auch den Samstag, ich meine, auch bei ihm hast du immer mal wieder schwarz. Schwarz heißt immer Double Bogey or worse. Aber er hat wirklich viele, viele Birdies spielen können, hat wirklich zeigen können, dass ihm der Course liegt, hat auch zum Beispiel immer wieder so Birdie-Serien gezeigt. Schon am ersten Tag hat er Loch 2 bis 4, 3 Birdies hintereinander, Loch 12 bis 15, 4 Birdies hintereinander gespielt, gelegentlich mal noch einen Eagle eingestreut. Also das ist wirklich eine tolle Performance gewesen von einem Spieler, den wir überhaupt nicht irgendwie auf der Rechnung haben. Und deswegen ist es tatsächlich wahnsinnig schade, das hat sicher auch das Publikum dort so gesehen, dass er dann ganz am Schluss wirklich dieses Bogey an der 18 gespielt hat. Und das wäre natürlich wirklich eine Sensation gewesen, wenn er sich das Open-Ticket geholt hätte mit dem Minus 11. Wobei das dann ja auch nicht funktioniert hätte, weil er in der Weltrangliste dann noch weiter hinten ist. Aber einfach so irgendwie mit dem Eagle hätte er es geschafft. Aber einfach dieses Auftreten von ihm möchte ich ganz, ganz deutlich hervorheben. Tolles Golf gezeigt und auch wenn es der Schlusstag mit plus 2 wirklich deutlich abgefallen ist im Vergleich zu den anderen. Ja, also es ist so, wenn du die Scores anguckst, 63, 68, 71, 73 ist so wirklich buchstäblich wie so ein bisschen hinten raus die Luft ausgegangen. Aber Madalizo Mutia müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich als Namen merken. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wo der wieder auftauchen wird. Und wo wir den wieder gut platziert dann sehen werden.
Der wird sich sicher noch weitere Einladungen verdienen. Der Auftritt war wirklich sehr, sehr toll. Und wen wir uns auch merken müssen, nach der letzten Woche sowieso, auf Mauritius hatte er gewonnen und jetzt hat er auch zwei Runden wirklich tolles Golf gezeigt. Kurt Kitayama, der US-Amerikaner, am Ende geteilter 15. geworden, aber das Wochenende 74-70, das riss dann doch so ein bisschen nach unten aus, nach seiner 63 zum Start und seiner 69 am zweiten Tag. Aber kann man auch irgendwo verstehen, wenn dann so nach so einem Erfolg wie in der letzten Woche auf Mauritius dann irgendwann so ein bisschen dann auch so eine Serie mal reißt bei so einem Newcomer.
Ja, aber an dem ersten Tag dachte ich schon so, sag mal, was ist denn hier jetzt los? Die Minus 8 hat er sich ja bogeyfrei erspielt, also wirklich mit 6 Birdies und einem Eagle. Und eben auch dem Firethorn-Course. Und also das war dann schon eine ziemliche Demonstration. Dann hat er tatsächlich wirklich abgebaut und das Wochenende war jetzt nicht, also besonders der Samstag mit der Plus 3 war halt nicht so richtig knorke. Und da würde ich auch einfach sagen, meine Güte, das ist in Serie, also da jetzt zweimal hintereinander so eine Leistung abzuliefern, wie er es eben in der Vorwoche getan hat, wäre vielleicht auch fast ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der sich da jetzt wahnsinnig gezeigt hat in beiden Wochen. Und auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat und nur in Anführungszeichen auf einem geteilten 15. Platz rauskam, ist er immer noch Zweiter im Race to Dubai und klettert in der Weltrangliste, was ja wichtig ist. Da ist er jetzt auf 198 gelistet worden. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern jetzt in der neuen Woche. Und also das ist wirklich Chapeau, finde ich eine tolle Sache. Und das muss man, glaube ich, erwähnen. Und ich denke, der wird jetzt schon relativ häufig da auch mal wieder bei uns in der Sendung auftauchen.
Gehe ich von aus, zumal er ja jetzt auf dem geteilten 15. war mit wirklich bekannten Namen. Nicht nur Matt Wallace, sondern auch Ernie Els. Zu den beiden kommen wir jetzt nämlich auch noch. Matt Wallace, fangen wir erstmal mit dem an. 3 Turniere im letzten Jahr, in der letzten Saison, ja, gewonnen auf der European Tour. So einen richtigen Durchstart gehabt auf der Tour im letzten Jahr. War ja auch viel Spieler. Vielleicht hat man das jetzt auch so ein bisschen gemerkt auf der Schlussrunde. 65, 69, 68 und dann 74.
Ja, der Schlusstag. Also das hat mich tatsächlich überrascht, weil Matt Wallace ist so ein wahnsinnig, also solider Spieler, tut ihm schon fast Unrecht, das wäre schon zu wenig. Du hast deine Turniersiege angesprochen, das war ja dann die Situation, dass das alles auch direkt vorm Ryder Cup war und dass man fast gesagt hat, eigentlich müsste man ihn mitnehmen. Man hat ihn dann nicht mitgenommen, das hat sich letztendlich auch dann, also nicht, weil er nicht dabei war, sondern einfach, weil die anderen halt auch gut gespielt haben, ist es auch überhaupt nicht nach hinten losgegangen, aber hat mir für ihn leid getan. Also hatten besonders natürlich die britischen Berichterstatter hatten ihn eigentlich bis zuletzt auf dem Zettel, dass er vielleicht noch eine Wildcard kriegt. Und er spielt auch seither einfach wirklich gut weiter, hat aber halt da auch den Schlusstag jetzt also ungewohnt schlecht absolviert für seine Verhältnisse. Also Double Bogey an der 2, das waren die berühmten ersten 3 Löcher, die da irgendwie offensichtlich nicht so gut funktioniert haben. Bei ja ganz vielen Spielern, da hat er mal ein Birdie gespielt und dann aber wirklich wieder 3 Bogies, dann erst auf 14, 15 mal wieder 2 Birdies und hinten raus an der 17 dann nochmal ein Bogey. Also diese plus 3 hat mich überrascht, muss ich sagen, die hätte ich da so nicht erwartet, weil er inzwischen zu der Klientel gehört, die absolut in der Lage ist, 4 halbwegs wirklich sehr gute Tage da reinzubringen. Und so mit ein paar Schlägen, also wenn er schon allein einen Schlag besser gewesen wäre, wäre er schon Top 10 gewesen. Also da ist ja alles wirklich sehr nah beieinander. Insofern ist das so ein bisschen schade. Aber ich denke, ihn muss man auf jeden Fall erwähnen. Er hat ja die Open-Qualifikation natürlich auch mit den Turniersiegen jetzt schon. Und wir werden ihn natürlich auf jeden Fall jetzt wiedersehen. Bei ihm wirklich ein bisschen überraschender Schlusstag.
Ernie Els, den sehen wir auch wieder, natürlich bei The Open, als ehemaliger Titelträger da selbstverständlich automatisch qualifiziert. Den werden wir ja auch bald auf der Champions Tour sehen und ich kann mich dem Urteil vom Kollegen Erik Müskow von Sky nicht so ganz anschließen. Der meinte heute in der Live-Übertragung, dass Bernhard Langer und Co. vielleicht einpacken könnten, wenn Ernie Els kommt. Ich glaube, Desiree, da stimmst du mit mir überein. Bernhard wird sich da nicht groß aus der Ruhe bringen lassen.
Also erstens lässt sich Bernhard nicht aus der Ruhe bringen. Das kann trotzdem sein, dass Ernie Els da gute Ergebnisse spielt. Das ist immer noch natürlich ein anderes Umfeld, als es jetzt zum Beispiel auf der European Tour ist. Und ich sehe ihn da durchaus auch weit vorne. Aber ich halte es für etwas übertrieben, ihn da jetzt gleich so hoch zu jazzen. Ernie Els ist auf jeden Fall einfach eine Wahnsinnspersönlichkeit. Und der wird, wenn er dann auf die Champions Tour wechselt, natürlich der Champions Tour sehr, sehr gut tun. Und der wird da richtig Qualität mit hinbringen.
Könnte das Rookie des Jahres werden. Lege ich mich mal aus dem Fenster.
Süß. Auf der Champions Tour, wenn die 50-Jährigen dann Rookie des Jahres werden. Aber natürlich könnte er das. ja, also ist mit Sicherheit ein Gewinn für das Feld dort. Also sprich auch eine deutliche Konkurrenz. Wie es sich dann im Vergleich zu Bernhard Langer gibt, das werden wir dann sehen. Ja, weiß
hat
ich
aber
nicht.
Auf jeden Fall seine Jipsprobleme besser in den Griff bekommen. Die hat er ja in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt. Aber im Moment scheint es ganz gut zu laufen. Und er hat ja auch familiär im Grunde auch schon vorgesorgt, auch wenn er da relativ wenig für kann. Denn sein Neffe, der spielt ja auch ein ganz gutes Golf. Der war ja mit jetzt bei diesem Turnier am Start, am Ende geteilter 24. geworden, zusammen mit Bernd Ritthammer, Jovan Rebula. Und der hat auch von Onkel Ernie dann noch ein paar Worte mitgekriegt.
Ja, bei ihm ist es tatsächlich so, dass Ernie Els natürlich ganz klar sein Mentor ist und sein Ratgeber in der Familie. Und das macht ja auch durchaus Sinn. Diesen Rat würde ich mir auch holen, wenn ich in seiner Situation wäre. Aber Ernie Els ist da halt auch sehr klar und hat ihm wohl auch ganz klar vermittelt, also ja, klar, du spielst jetzt hier mal mit. Der hat ja eine Einladung als Amateur bekommen, hat den Amateurstatus immer noch. aber du machst erst College fertig, also bevor das Studium nicht fertig ist, bist du nicht Pro-Golfer. Ganz klare Ansage. Und deswegen hat er jetzt hier die praktisch die höchste Position, also die beste Position als Amateur erreicht in dem Feld. Und da hat er richtig gut gespielt, das muss man mal sagen, mit diesem geteilten 24. Platz. Da sind wir jetzt in der Preisklasse Bernd Ritthammer. Und er hat aber wirklich ganz, ganz konstant gespielt über die 4 Tage. Und also das ist einfach in diesem Kontext Ernie Els und Neffe von ihm. Wenn der dann mal Pro wird, ich meine, du kannst jetzt wirklich gar nichts sagen, wie das dann läuft, aber der hat auf jeden Fall jetzt in seinem Amateurstatus da oder mit seinem Amateurstatus eine sehr, sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und hat da, glaube ich, sich auch entsprechend Respekt verschafft bei der Konkurrenz. Und da bleibt jetzt abzuwarten, wann der dann ins Profilager wechselt und ob das dann tatsächlich mit entsprechender Anleitung von Ernie Els dann auch wirklich gut klappt.
Haben ja auch zusammen eine Runde absolviert und da war im Grunde die ganze Familie Els dann mit dabei. Die Schwester war im Publikum, der Vater von Jovan Dragan, der hat die Tasche seines Sohnes getragen. Also das war dann ein kleiner Familienausflug sogar.
Ja, aber das ist halt auch, weißt du, das ist ja das Nette auf der Tour. Ich meine, wir haben halt mal wieder mal so Vater-Sohn-Geschichten, Paarungen und letztendlich ist es wirklich immer wieder schön und man merkt dann Golfern auch an, ich meine, das ist ja ein Sport, der einfach auf einen langen Zeitraum angelegt ist, wenn du mal bedenkst, dass die über 4 Tage dann wirklich stundenlang spielen müssen und jetzt ja nicht zum Beispiel wie Usain Bolt einen 100-Meter-Lauf mit ein paar Vorläufen haben und da also wirklich in Sekundenschnelle buchstäblich unterwegs sind. Ja. Und ich glaube einfach für diesen Long Run mit Pro-Am am Mittwoch noch und für die Reiserei und sowas, ist es für die Golfer dann unglaublich wertschöpfend, wenn sie ihre Familie da haben und da Kraft draus ziehen können und einfach ein gutes Umfeld haben und sich da wohlfühlen. Das hört man bei wirklich so vielen Profigolfern, dass das was ausmacht, geht da bis hin dazu, dass du dann womöglich Familienmitglieder an die Tasche nimmst als Caddy. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn die in Südafrika sind und dann er hat seinen Neffen dabei und der ist noch Amateur und ich meine, das ist doch klar. Also wenn ich da Familie wäre, würde ich da auch hinjetten und da gucken, was der da treibt. Also das finde ich ganz toll und offensichtlich wird er da gut angeleitet. Und wir werden irgendwann auch noch wissen, wie man ihn korrekt ausspricht. erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz, ob das jetzt Rebula oder Rebula oder wie auch immer ist. Aber er hat sich auf jeden Fall super verkauft und ich denke, dass Ernie Els da seinen Onkel stolz voll ausleben kann.
Da gehe ich von aus. Und wir werden den auf jeden Fall weiter beobachten, wenn er denn weiter auch für Aufsehen sorgen wird. Dann erfahrt ihr es bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.